SWR Kultur. Lesenswert Kritik.
Mit 22 Bahnen landete Caroline Wahl vor 2 Jahren einen Überraschungserfolg. Darin und in der Fortsetzung Windstärke 17 erzählt sie vom Erwachsenwerden der Schwestern Tilda und Ida. In ihrem 3. Roman Die Assistentin schlägt sie jetzt einen neuen Ton an. Ihre Hauptfigur Charlotte erlebt Machtmissbrauch in einem renommierten Verlag. Erfahrungen, die auch Caroline Wahl nicht fremd sind und über die ich mit ihr sprechen möchte. Caroline, du hast deine Figuren Tilda und Ida nach 2 Büchern ziehen lassen. Wie war das für dich?
Ach, voll okay. Ich hatte jetzt Bock, was Neues zu erzählen. Und ich glaube, es hätte sich falsch angefühlt, jetzt nochmal mit der Mutter oder Samara oder so loszuziehen, weil ich diese Geschichte eigentlich schon länger erzählen wollte. Und weil ich auch Bock hatte, mich literarisch neu aufzustellen. Ich brauche, glaube ich, immer so neue Lebensabschnitte so ein bisschen. Und ich wollte jetzt was ganz anderes. Beziehungsweise ganz anders ist es ja nicht, aber ein bisschen anders.
Dein neues Buch ist schon anders, weil es nochmal näher dran ist an deinen eigenen Erfahrungen. Wie war das für dich, damit zu arbeiten?
Ja, das war total anders, diesmal in die Verlagsbranche reinzuspringen, also in einen Bereich, den ich sehr kenne und wo ich halt viele Erfahrungen gemacht habe. War auf jeden Fall auch ein anderes Schreiben und herausfordernder, würde ich sagen. Aber es macht natürlich auch Bock, in einen Bereich zu gehen, in dem man sich schon auskennt. Ich finde, da kann man so anders in die Tiefe springen als in anderen Bereichen. Wenn ich zum Beispiel über Alkoholismus schreibe in 22 Bahnen, dann ist es immer so ein bisschen Themenminenfeld, würde ich sagen. Also es ist ein Thema, aber ich würde da jetzt nie krass in die Tiefe gehen und ein Psychogramm von der Mutter versuchen zu zeichnen. Und im Verlag hat man dann schon Bock, wirklich auch so kleinteilige Beobachtungen auch reinfließen zu lassen, die man gemacht hat.
Lass uns mal auf die Hauptfigur in deinem neuen Roman schauen. Die Assistentin, das ist Charlotte. Was ist sie für eine junge Frau?
Charlotte ist, glaube ich, so wie Tilda und Ida auch eine wütende junge Frau, die gerade unzufrieden ist mit ihrer Situation und die auf jeden Fall sehr einsam ist und nicht sich zu Beginn zumindest gar nicht traut, ihren Weg zu gehen und dort dann eben in diesem Verlagshaus landet und sich verfängt. Und ich würde sagen, dass Charlotte eben keine klare Heldin ist, so wie Tilda oder so. Sie hat auf jeden Fall auch negative Seiten. Sie ist unkollegial und vor allem verliert sie sich da auch so ein bisschen im Verlag und handelt entgegen ihres moralischen Kompasses und so weiter. Und ich glaube, das wollte ich auch erzählen, dass, was das mit so einer Personenfigur wie Charlotte macht, wenn sie so einem Machtmissbrauch ausgesetzt ist. Also, dass man dann auch gar nicht mehr so handelt, wie man es von sich selbst erwartet. Und dass da auch ganz viele kleine Dinge passieren, die ganz schwierig sind, auch zu erklären oder in Worte zu fassen. Also zum Beispiel, dass sie sich auch fast schon schämt und dass sie eben sich nicht wehrt und dass sie zum Beispiel mitflirtet, wenn er so komisch mit ihr kommuniziert und so weiter.
Ja, das sind sehr bedrückende Szenen, die du da schilderst. Und ich glaube, viele junge Frauen kennen das, dass sie sich im ersten Job besonders beweisen wollen und dabei auch ziemlich viel herunterschlucken. Charlotte steckt ja in einem wirklich schrecklichen Arbeitsverhältnis, weil die Grenzen zwischen der Arbeit im Verlag und dem Privatleben immer mehr verschwimmen. Als Assistentin kümmert sich Charlotte auch um das Privatleben des Verlegers. Gleichzeitig ist Charlotte als Figur nicht besonders sympathisch, weil sie sehr ehrgeizig ist und dem Verleger auch irgendwie gefallen will. Woher kommt das?
Es ist einerseits das, was du meinst, dass grundsätzlich, glaube ich, immer noch diese veralteten Vorstellungen herrschen, dass man sich als Berufseinsteigerin erstmal behaupten muss und viel Scheiße fressen muss. Ich glaube, ich bin da so ein bisschen zwischen den Generationen. Ich denke auch, dass man am Anfang schon seinen Platz sich erkämpfen muss manchmal. Aber ich denke eben, es gibt Grenzen und man muss nicht wirklich jede Scheiße fressen. Und ich glaube andererseits bei Charlotte das große Ding, diese Suche nach Bestätigung und diese tiefe Einsamkeit. Also sie hat einfach wenig Menschen, die ihr nahestehen und sucht einfach dann, da sie die Bestätigung von den Eltern und so weiter nicht bekommt, die Bestätigung von diesem neuen Chef und ist dann auch ganz blind in dieser Bestätigungssuche.
Dein Buch spielt in einem Verlag, der dem Verleger Ugo Meise gehört. Er ist der Eigentümer und hat damit sehr viel Macht. Glaubst du, dass Verlage, die so strukturiert sind, besonders anfällig sind für Machtmissbrauch?
Ja, also Ich glaube, es ist ein Modell, was schon gut funktioniert, um eine Firma zu strukturieren. Aber ich glaube, dass es halt auch mega gefährlich ist und sehr viele Kontrollmechanismen braucht, wenn einer an der Spitze ist. Als alleiniger Eigentümer finde ich schwierig. Und in dem Fall ist es eben, dass es sogar ein inkompetenter Mensch ist, der da oben das Sagen hat und wirklich quasi eine Narrenfreiheit hat. Also, wenn ich manchmal drüber nachdenke, finde ich gar nicht, dass der Verleger der Täter ist und der Böse. Und ich finde, das Schlimmste fast beim Lesen und auch beim Schreiben waren diese ganzen Menschen, die im Verlag arbeiten und zuschauen. Also, es ist offensichtlich, und jeder weiß es, dass dieser Verleger eine Assistentin nach der anderen hat und sein Unwesen treibt und dass da alle nur um die eigene Stelle Angst haben und diesem Assistentinnenverschleiß zuschauen und sich diesem Chef beugen. Das kann mir niemand sagen, dass das sein muss. Und wenn ich mich manchmal frage oder andere fragen, muss diese Geschichte in der Verlagsbranche passieren? Und dann denke ich so, nein, also es kann auch in jeder anderen Branche passieren, aber es war mir wichtig, dass es in der Verlagswelt passiert, weil ich eben mitbekommen habe, dass es passiert von anderen Menschen, von eigenen Beobachtungen. Und ich finde, es ist so ein krasser Ort, wo das passiert, weil man eigentlich denkt, dort passiert es am wenigsten. Es ist ein Ort, wo idealistische Menschen zusammenkommen und Bücher rausbringen. Und das sind Menschen, die an Debatten teilhaben, die offen sind. Und damals als Studentin wollte ich unbedingt in einem Verlag arbeiten, weil das für mich so ein utopischer Ort war, wo man einfach zusammen an der Veröffentlichung von Büchern arbeitet und wo eben Menschen sind, die für Geschichten brennen. Und deswegen finde ich das gerade als Ort für so einen Machtmissbrauch passend, weil es eben auch in der Realität passiert.
Du hast es schon angedeutet, dass du auch aus eigenen Erfahrungen schöpfst. Hast du dieses Buch geschrieben, weil da noch etwas in dir gärt? Oder weil du sowas wie ein Sittengemälde zeichnen wolltest? Es gibt ja noch nicht wirklich den einen Roman über Machtmissbrauch in der Verlagsbranche.
Es wäre mir falsch vorgekommen, jetzt nochmal so eine zeitlose Geschichte von einer jungen Frau zu erzählen, die ans Meer fährt oder so, weil ich eben diese Beobachtungen gemacht habe und ich habe schon nach 22 Bahnen meinem ehemaligen Agenten gesagt, du, als nächstes schreibe ich die Assistentin. Und der meinte so, warte mal, schreib erst mal was anderes. Und dann war ich schon so trotzig, wie ich halt so bin und meinte, okay. Und habe halt Windstärke 17 geschrieben, weil ich da auch Bock drauf hatte. Aber jetzt war klar, ich kann jetzt nicht noch länger warten, wenn man so eine Geschichte hat, die einfach auch mehr in der Gegenwart spielt. Ich freue mich jetzt richtig auf die Veröffentlichung, weil habe auch keine Angst vor irgendwas, weil ich muss mit allen Konsequenzen leben, weil es war klar, dass ich diese Geschichte erzähle und ich bin jetzt auch stolz, dass ich die erzählt habe.
Du hast in einigen Interviews erzählt, dass du im Diogenes Verlag als Assistentin gearbeitet hast und dass es eine schwierige Zeit für dich war. Damals hast du in Zürich neben der Arbeit angefangen, an deinem Debütroman 22 Bahnen zu schreiben. Deine Figur Charlotte macht es ähnlich. Sie fängt an, Musik zu machen. Das Vorbild für den Verleger in deinem Roman, ist es der Verleger und Eigentümer des Diogenes Verlages, Philipp Kehl?
Nö, also das ist nicht autobiografisch. Es ist meine Geschichte, die ich erzähle, ist Charlottes Geschichte. Also ich kann natürlich total nachvollziehen, dass da jetzt Parallelen gesucht werden. Ich wurde bei 22 Bahnen immer gefragt, ob meine Mutter alkoholkrank ist, habe ich nein gesagt. Und dass jetzt sich noch mehr solche Fragen aufdrängen, ist klar. Aber ich glaube, dass vielleicht auch der falsche Schritt ist, da dann mit dem Textmarker oder Bleistift zu kommen und genau die Parallelen aufzuzeigen, weil ich eben denke, dass es kein Einzelschicksal ist, von dem ich erzähle. Und dass das, was Charlotte passiert, vielen passiert und dass dieser Machtmissbrauch auch ein Thema ist, das passiert. Und ich glaube, vielleicht sollte man eher den Blick ausweiten, als ihn so auf diesen einen Verlag dort in der Schweiz zu richten.
Du wendest in die Assistentin einen ungewöhnlichen Erzählkniff an. Du lässt die Erzählerin immer wieder die Handlung kommentieren und andeuten, was als nächstes passiert. Ich hatte beim Lesen das Gefühl, dass es mir hilft, das Ganze noch ein bisschen besser zu verstehen, weil ich immer wieder Pausen zum Nachdenken hatte. Was wolltest du vielleicht als Autorin besser verstehen?
Alles, also vor allem diesen Machtmissbrauch, also es ist ja keine MeToo-Geschichte, da findet ja keine klare Grenzüberschreitung ab, also er fasst sie nicht an, es ist quasi nichts nachweisbar, wo er was gemacht hat, was nicht geht. Aber es sind so ganz viele kleine Grenzüberschreitungen Und in diese Dynamiken, in diese Grenzüberschreitungen, da verfängt sich Charlotte immer mehr und wie sie da so in eine Abwärtsspirale reingerät und so weiter. Und es sind ja total viele Faktoren, die sich gegenseitig beeinflussen, dass sie einsam ist, dass sie keinen Halt bei den Eltern findet, dass sie Angst hat vor der Zukunft, dass dann dieser Verleger ist. Und ich glaube, da passiert so viel, dass es einfach manchmal so wichtig für mich war als Erzählerin, so einen Schritt zurückzugehen und kurz innezuhalten, zurückzublicken, vorzublicken, mich kurz zu sammeln.
Du hast vorhin gesagt, dass dir Menschen aus Verlagen erzählt haben, dass sie Machtmissbrauch erlebt haben. Hast du da Gespräche geführt?
Super viele Gespräche, also noch mehr als ich dachte. Und ich glaube, alle, die so ein bisschen in der Verlagsbranche sind, können dir mindestens drei schwierige VerlegerInnen, auch Frauen, nennen. Man muss ja eigentlich nur mal sich die Verlagsspitzen anschauen und gucken, wie oft die wechseln manchmal und wie schnell die auf einmal wechseln. Und Bewegung ist immer gut. Und wenn, ich finde auch immer, wenn die Führungsetage mal gewechselt wird, ist immer gut. Aber bei manchen Verlagen ist da wirklich auch viel Bewegung. Und da fragt man sich natürlich auch schon als Beobachterin, die manchmal auch die Geschichten nicht kennt, die dahinter stecken, was ist denn dann los? Und den Text haben noch nicht viele gelesen, aber wenn ihn welche gelesen haben, dann sind es meistens JournalistInnen oder Leute aus der Verlagsbranche gewesen. Und es war erschreckend, was einem dann so erzählt wird. Aber es hat mich trotzdem nicht so überrascht, weil ich finde, dass diese nicht nur eine Chefstelle, sondern auch so eine Verlagsleitungsstelle, die bietet guten Nährboden für eine schwierige Figur, weil man braucht so weirde Qualifikationen. Es geht ja auch darum, einfach gut kommunizieren zu können und AutorInnen zu umwerben und ein Gespür zu haben, was gerade abgeht. Und das sind halt so Menschen, die auf den ersten Blick so interessant sind und mit denen man auch mal ein Weinchen trinkt und eine Zigarette raucht und so weiter. Und ich finde, mit diesem Grundkonstrukt, da bieten sich Grenzüberschreitungen noch mal mehr an, vielleicht, wenn die Aufgabenbereiche nicht so klar abgesteckt sind.
Was glaubst du, hätte Charlotte geholfen, um da früher aus dem Verlag rauszukommen?
Sie wünscht sich ja immer, dass die Eltern sagen, ey, das geht ja nicht, ihr flirtet ja schon fast oder kommt nach Hause, aber die sagen es nicht. Ich glaube, das hätte ihr schon geholfen, aber umso toller oder schöner finde ich es, dass sie eben im Laufe der Geschichte checkt, dass da kein Ritter kommt, der sie rausholt, dass da nicht die Eltern kommen, die sie rausziehen, sondern dass sie es einfach selbst schafft. Wobei, letztens ist mir aufgefallen, also eigentlich ist die Retterin die Ärztin, die sagt, du gehst da nicht mehr hin, weil sie hat auf so eine Nachricht gewartet und ich glaube, wenn diese Nachricht nicht gekommen wäre, weiß ich nicht, wohin die Geschichte gegangen wäre. Aber auf jeden Fall Menschen. Und ich glaube, das ist vielleicht auch, ich möchte mit meinen Geschichten nichts bewirken. Ich will in erster Linie erzählen. Aber wenn es passiert, dass die LeserInnen danach eben ein bisschen sensibler für sowas sind und eben nicht nur zuschauen, sondern wenn sie so eine Charlotte sehen, da mal ein bisschen mutig eingreifen, dann wäre es das Geilste, was passieren kann.
Die Autorin Caroline Wahl, danke dir für das Gespräch.
Danke auch.